Im Jahr 2005, muss ich echt sagen, hatte ich andere Probleme. Ich musste ganz dringend ein Studienfach auswählen und zwar schnell. Ich hatte im Juni das Abitur gemacht und im September ging irgendwo das Studium los. Ich wusste weder wo noch hatte ich irgendeinen blassen Dunst, was ich studieren soll. Ich wusste nur, dass ich studieren will. Und ja, da muss ich echt sagen, dass ein paar hundert Kilometer nordwestlich mit Kilhoman Whisky-Geschichte geschrieben wurde, hatte ich da überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich meine, Kilhoman war selbst dann noch für mich nicht interessant, als ich ein paar Jahre später durch mein Studium mit Islay Whisky in Berührung kam. Ich meine, ich probierte mich erst einmal durch das ganze Portfolio etablierter Destillerien. Also Laphroaig, Ardbeg, Bowmore, das waren die Whiskys, die auf dem Tisch standen. Und ein Jungspund wie Kilhoman, ja, der fiel da bei mir erstmal komplett durchs Raster. Was aber wirklich ein Fehler war, wie ich Jahre später feststellte. Denn diese kleine Destillerie im Westen der Insel, ja, das bietet wirklich Islay Whisky in Reinform. Und das ist eine Erkenntnis, für die ich wirklich Jahre brauchte. Also, zahlreiche Beiträge, Tastings und Wettbewerbe waren letzten Endes nötig, dass ich wirklich auf dem Schirm hatte und erkannte, was dort 2005 für eine Whiskyperle entstand. Ich habe mich daher Mitte des Jahres mit den Machern von Kilhoman Whisky mal unterhalten. Denn nach wie vor, muss ich wirklich sagen, ist die Literatur jetzt nicht üppig mit Informationen über deren Produktion bestückt. Und auf Grundlage dieser Erkenntnisse zeige ich dir heute, wie sich Kilhoman von anderen Whisky-Marken der Isle of Islay unterscheidet. Also du lernst, woher deren Aromen stammen und welche deren Single Malts du unbedingt mal probieren musst. Okay, würde ich sagen, legen wir los. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Also es ist auf Jura so, das ist auf Islay so und ja, dann folglich auch bei Kilhoman. Und zwar braunes Wasser. Weil es ist wirklich total interessant, wenn nämlich das Wasser aus der Quelle, jetzt im Falle von Kilhoman Glen Osmel, rausfließt, dann, ja, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich wirklich fast gedacht, Wahnsinn, das muss ja unglaublich nach Torf schmecken, das muss rauchig schmecken. Allerdings, ja, wie bei vielen anderen Destillerien auf Islay auch, so gibt eben die Wasserquelle von Kilhoman braunes Wasser ab. Aber auch wenn diese Farbe auf eben Rückständen von ganz, ganz vielen Torfschichten basiert, durch die das Wasser durchfließt, sensorisch merkst du davon nichts. Als ich das erste Mal auf Jura gesehen habe, habe ich so eine Handvoll aus dem kleinen Bachlauf genommen und habe es mal probiert. Das hat so ein bisschen herb, bisschen trocken geschmeckt, aber von Rauch oder von Torf hast du davon wirklich gar nichts gemerkt. Also daran liegt es definitiv überhaupt nicht, dass ein Whisky wie Kilhoman rauchig schmeckt. Wirfst du jetzt aber mal einen Blick auf den Brennereicharakter von eben Kilhoman, da wird dir Folgendes auffallen. Denn neben einer eben sehr deutlichen Rauchnote stechen da noch drei weitere Aromen hervor. Das ist zum Beispiel Hefe, Enzian und Trauben. Also ich hatte den New Make von Kilhoman 2020 mehrfach verkosten können. Und ich muss echt sagen, jedes Mal sprangen diese Aromen förmlich aus dem Glas. Und ja, klar, also diese vier Aromen, die bringen, wie gesagt, so den Stil und das Bouquet eines Kilhoman New Makes. Aber neben diesen Aromen hat der Haustil von Kilhoman natürlich noch ein paar andere Eigenschaften. Wenn du jetzt zum Beispiel ja, den Brennereicharakter jetzt mal in Bezug auf den Mund anschaust, also damit allem, was dazugehört, retronasale Aromen, Textur, Geschmack und so weiter, dann ist der in vielen Blickwinkeln, vielen Charaktereigenschaften relativ durchschnittlich. Zum Beispiel, der ist nicht keine besondere hohe Süße, du erkennst sie, aber sie ist nicht besonders übermäßig, also eher so im mittleren Bereich. Genauso ist der Körper, also eher so mittelschwer. Frucht, bis auf diese Traubennoten, hat er eigentlich kaum oder eigentlich fast gar nicht. Und Rauch, brutal intensiv. Und er legt sich relativ weich auf die Zunge. Also er ist jetzt natürlich jetzt nicht so ultra weich wie jetzt so ein typisches Bayside Whisky, aber er legt sich doch relativ angenehm auf die Zunge, sodass du nicht das Gefühl hast, er ist besonders scharf. Also in vielen Blickwinkeln, also aus vielen Blickwinkeln, jetzt abgesehen vom Rauch und von der Frucht, ist in Kilhoman im Mund relativ Durchschnitt. Aber eines der Geheimnisse dieses Whisky-Stils, das ist das Interessante, basiert auf der Kombination des Malzes, das Kilhoman verwendet. Die haben nämlich zum Beispiel 20% von dem Malz, das sie verwenden, das macht Kilhoman selbst auf dem Destilleriegelände. Also die fahren eine ähnliche Schiene wie jetzt Beaumont oder Lefroy. Und die restlichen 80, die stammen von der Großmelzerei Port Ellen Maltings, also wo auch der Großteil der Eiler Destillerien ihr Malz bezieht. Das Interessante daran ist, dass der Teil, den Kilhoman von Port Ellen bestellt, dass das Malz einen Torfgehalt von 50 ppm hat, was ja schon wirklich eine Menge ist und über dem Durchschnitt von Eiler, also von den Destillerien auf Eiler liegt, die alle, oder nicht alle, aber viele drunter liegen, selbst die für extrem rauchigen Whisky bekannt sind, Lefroy, Lagavulin, liegen auch nur im Bereich von 40 bis 43 oder Lagavulin jetzt von 35 bis 40 ppm, also schon unter dem, was Kilhoman bestellt. Und die Destillerie eigene Malz, das hat ein ppm-Gehalt von 20 ppm. Und diese Melange, also diese Kombination von Malz von einmal Port Ellen und von das, was Kilhoman selbst produziert, das ist echt, muss man echt sagen, echt eine Hausnummer. Denn mit diesem Gehalt zählt Kilhoman zum oberen Drittel von Eilers Torfschwergewichten. Und wie bei den letztgenannten, bleibt von dem ursprünglichen ppm-Gehalt in der Whiskyflasche jetzt ja nicht mehr viel übrig. Im Vergleich zu anderen natürlich schon noch viel, aber jetzt nicht mehr viel im Vergleich zu dem, was ursprünglich am Malz war. Denn nach so 10 bis 15 Jahren sind das nur noch rund 25%. Und einer der Schritte, der dabei am Rauchgehalt bei Kilhoman echt ziemlich stark nagt, ist die Fermentation. Also der Schritt, der nach dem Räuchern, dann nach der Einmeischung und so, dann folgt, wo Mikroorganismen das erste Mal bei der Whiskyherstellung ja eine Aufgabe haben. Und bei diesem Schritt wandeln eben Hefezellen, Zucker und andere Stoffe, die in der Maische herumschwimmen, in Alkohol, Kohlenstoffdioxid und andere aromawichtige Verbindungen um. Und Kilhoman, die geben dem Prozess 80 Stunden Zeit. Und am Ende entsteht dann daraus eine vergorene Maische mit 8 Volumenprozent Alkohol. Also 8 Volumenprozent und echt eine Menge interessanter Aromen. Und die müssen jetzt nur noch irgendwie aus dieser ganzen Suppe herausgefischt werden. Und für diesen Schritt, also die Destillation, dafür verwendet Kilhoman wirklich vergleichsweise ganz, ganz, ganz kleine Brennblasen. So haben zum Beispiel deren Wash Stills, also die Brennblasen für den ersten Destillationslauf, eine Kapazität von 3200 Litern und deren Spirit Stills von nur 2000. Und wie klein das ist, das erkennst du im Vergleich mit anderen Destillerien. Die haben alle, ja, teilweise sogar eine Null hinten dran, also fünfstellige Volumina, mit denen sie destillieren. Klar, ich meine, letzten Endes, Kilhoman ist zwar eine Destillerie, aber in erster Instanz ein Unternehmen, das auch wirtschaftlich denken muss. Das heißt, ich gehe mal davon aus, die Entscheidung auf solch kleine Stills bei Kilhoman fiel damals auch mit Blick auf die Anschaffungskosten, klar. Aber nichtsdestotrotz haben die aber auch eben Auswirkungen auf die Aromatik des Whiskys und folglich eben auch auf Auswirkungen auf den Stil von Kilhoman. Also hätten sie andere Brennblasen, hätten sie vielleicht mehr Budget zur Verfügung gehabt, hätten sie vielleicht, ich weiß es nicht, hätten sie aber vielleicht größere Stills gekauft, dann wäre Kilhoman Whisky ein ganz anderer geworden. Denn kleine Potstills, wie eben bei Kilhoman, die bewirken mehr Kontakt des aufsteigenden Dampfes zum Kupfer der Innenwand. Also Kilhoman erzeugt dadurch nicht nur mehr Rückfluss und ein weicheres Destillat, sondern reduziert so auch Fehlnoten. Also um diese Milde und Reinheit auch dann noch zu unterstreichen, sind an den Spirit Stills bei Kilhoman Milton Balls eingearbeitet. Das sind so zwischen Kessel und Schwannenhals, sind das so wie so, ja, so Milton Balls, also so, wie so Kugeln, die das Volumen nochmal deutlich oder den ja, die Kupferoberfläche nochmal deutlich vergrößern. Und deren Aufgabe ist es eben, den Rückfluss weiter zu erhöhen. Also während der Destillation mehr von dem Dampf kondensieren zu lassen, dass er wieder zurück in den Kessel fließt. Und das alles führt eben beim Hausstil von Kilhoman zu einem relativ weichen Charakter des Destillats. Und ja, wie gesagt, das ist unter anderem eben diesen Formen der Brennblasen geschuldet. Allerdings, ja, kommt man als Destillerie mit dieser Kapazität wirklich schnell an seine Grenzen. Und ich meine, vor allem in Anbetracht des Erfolgs von Isla Whisky in den vergangenen Jahren, da musste Kilhoman einfach reagieren, weil sie haben auch extrem von diesem Boom an rauchigen Isla Whiskys profitiert, in diese Kerbe sie ja auch schlagen. Also nach gerade mal 13 Jahren auf dem Markt haben die ja dann schon ihre Anzahl an Brennblasen erweitert. Das war damals im Jahr 2018. Und heute laufen dann bei Kilhoman 2 Wash Stills und 2 Spirit Stills. Und dass Kilhoman ihr Destillat jetzt noch dann nach der Destillation durch einen Shell and Tube Kondenser laufen lassen, ja, das setzt dann da nochmal einen Schlussstrich drunter. So eben, dass der Tropfen filigran, mild und dennoch komplex wird. Und nachdem ich jetzt nun die Gelegenheit hatte, den New Make von Kilhoman mehrfach zu verkosten, muss ich echt sagen, ja, das ist er. Also er ist definitiv filigran, mild und doch echt komplex. Also für das, dass der noch nie Kontakt zu diesem Zeitpunkt mit einem Holzfass hatte, ist der wirklich sehr aromatisch. Und die Probe, die ich dafür verkosten durfte von einem Kilhoman New Make, der hatte genau einen Alkoholgehalt von 69,5 Volumenprozent. Und ja, damit liegt er genauso im Mittel von Kilhomans genereller Destillierstärke. Da die sind so immer im Bereich von 75 bis 65,5 Volumenprozent. Da war meine Probe jetzt mit ihren 69,5 ja genauso im Mittelfeld. Und wie in der Branche üblich, füllt Kilhoman diese Wucht im New Make, aber nicht gleich so ins Fass. Also der kommt nicht in Destillierstärke ins Fass, machen die wenigsten. Kilhoman nutzt da eher so den Industriestandard, das heißt, so wie der New Make aus den Brennblasen kommt, wird er erstmal verdünnt auf 63,5 Volumenprozent und dann geht es bei Kilhoman erst ins Fass. Also das heißt, kurz nachdem das Destillat die Brennblase verlassen hat, verdünnt es die Destillerie eben auf den Wert runter. Und dieser Alkoholgehalt, der gibt halt einfach für viele Destillerien ein optimales Verhältnis von Wasser zu Alkohol, ja, um das Maximum an Aromastoffen dann aus dem Holzfass ziehen zu können. Und Destillerien, die hiervon abweichen, ja, muss man sagen, zum Beispiel Progladi, die erzielen jedoch nicht zwangsläufig ein minderwertiges Produkt. Die machen das halt einfach zu ihrem Alleinstellungsmerkmal. Also die sensorischen Konsequenzen, die sich daraus dann aus der Fasslagerung ergeben, sind nicht zwangsläufig schlecht, nur weil es die Mehrheit anders macht, aber anders. Und Kilhoman macht es zum Beispiel zu einem Alleinstellungsmerkmal. Und wie die Brennblasen, die ich vorhin erwähnt habe, die ja bei Kilhoman wirklich sehr, sehr klein sind im Industrievergleich, ist generell bei Kilhoman alles noch relativ klein. Klar, ich meine, die Destillerie wurde erst 2005 gegründet, ist einer der absolut jüngsten der Isle of Islay und Schottland generell. Aber diese geringe Größe, die damit einhergeht von der ganzen Destillerie und von dieser ganzen Marke, bringt ihn halt auch ein paar Vorteile. Zum einen eine wirklich, wirklich treue Fangemeinde und sie können ihren relativ kleinen Ausstoß fast ausschließlich auf Isla produzieren. Also fast alle Produktionsschritte. Das können ab einer bestimmten Größe packen, dass die Destillerien einfach nicht mehr, weil die einfach zu hohen Ressourcenaufwand haben. Zum Beispiel Kilhoman, die führen jeden Schritt der Herstellung auf Isla aus. Das beginnt bei der Auszeit ihrer Gerste bis hin zur Lagerung der Fässer. Alles auf Isla. Klar, natürlich, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass Kilhoman, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, 80% ihres Malzes von der Großmelzerei Port Ellen Maltings bestellt. Und in der Dimension, in der Port Ellen eben produziert, ist halt einfach eine Getreideversorgung rein mit Isla Gerste utopisch. Das heißt, auch wenn Kilhoman eigentlich so als 100% Isla Whisky beschrieben wird, der Teil von Port Ellen kommt in seltenen Fällen, in wirklich sehr, sehr seltenen Fällen, nur von Isla. Und klar, wenn sie jetzt eine Charge rausbringen, auf der 100% Isla steht, ist das natürlich was anderes. Dann kommt der auch zu 100% von Isla. Aber so diese Klassiker im Kernportfolio, ja, wie gesagt, die basieren teilweise auf Malz von Port Ellen Maltings und die holen ihre Gerste nicht nur von Isla. Also das sollte man einfach nur bei Kilhoman wissen, dass sie so gut wie es geht auf Isla produzieren, aber dem halt einfach mal natürliche Grenzen gesetzt sind. Also zumindest der Malzanteil, den Kilhoman von Port Ellen Maltings bezieht, stammt nicht zwangsläufig von Isla. Aber ja, nichtsdestotrotz, Torf, eigenes Malz und Fassreif und das alles findet auf Islay statt. Und so lagert Kilhoman auf der Insel in erster Linie Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässer. Und die sind ausschließlich vorgesehen für Single Malt Whiskys. Also Blended Whisky Marken, die beliefern sie gar nicht. Also einige Malt Whisky Destillerien, Islays, die haben nach wie vor produzieren ihre Malt Whiskys großteils, damit sie dann in Blended Whisky Marken aufgehen oder produzieren hauptsächlich für Blended Whisky Marken. Kilhoman gar nicht. Also die bedienen mit ihrem Ausschuss ausschließlich den Single Malt Whisky Markt. Okay, lass uns an der Stelle mal so weg von der Produktion gehen, weg von dem Industriellen, von der Destillerie und der Produktion, sondern mehr dahin, was dich jetzt eigentlich als Whisky-Fan tangiert. Und ja, und das ist ja der Whisky selber, das ist der Genuss des Whiskys selber. Und da muss ich sagen, habe ich in der Zeit, wo ich jetzt relativ viele Kilhoman Whiskys verkosten durfte, habe ich da einige Punkte herausgefunden, also jetzt für mich herausgefunden, die vielleicht helfen dir auch bei der Verkostung eines Kilhomans, die ja dem Bouquet wirklich gut tun, dass er mehr Aromen raushaut und ja, du wirklich einfach mehr von so einem Kilhoman Whisky bekommst. Und man muss halt auch einfach sagen oder darauf ja, vorbereitet sein, wenn man sich einen Kilhoman kauft oder wenn man ihn verkostet, dass Kilhoman einfach noch keine Methusalem-Whiskys produzieren kann. Also deren Single Malts können halt einfach aus logischen Gründen noch gar nicht 20, 30 oder mehr Jahre besitzen. Denn wenn du bedenkst, dass Kilhoman erst seit 2005 mit der Produktion begann, ja, dann befinden wir uns derzeit so in einem Bereich von 10 bis bald 15 Jahren. Das hat den Nachteil, dass wir derzeit noch gar nicht wissen, wie ein 30-jähriger Kilhoman schmeckt. Das hat aber auch den Vorteil, dass wir bei den bisherigen Abfüllungen ja, ähnliche Trinkempfehlungen anwenden können. Zum Beispiel profitieren alle bisherigen Kilhoman Single Malts, die ich verkosten durfte, von einer etwas höheren Temperatur. Also ich habe mir jetzt hier schon einen von Kilhoman bereitgestellt, den habe ich im Vorfeld der Episode auch extra nochmal verkostet. Und da muss ich auch echt sagen, wenn die Temperatur eines Kilhoman ein bisschen über Zimmertemperatur liegt, dann sind das richtig geile Whiskys. Deutlich besser, als wenn sie kühler getrunken werden. Also da büßen sie dann so richtig an Komplexität und Intensität ein. Also die Kilhomans aus dem Kernportfolio sind meiner Ansicht nach Whiskys, die man ein bisschen wärmer trinken muss. Also hat der Whisky, egal ob Macchio Bay oder Loch Gorm, eine Temperatur von ca. 20 Grad Celsius, dann kommt sein Bouquet so richtig komplex in die Nase. Und das Schöne ist, manche Whiskys, wenn du sie, ja, wenn du die Temperatur zu hoch drehst, werden sie im Mund deutlich schärfer. Aber das Tolle ist, bei Kilhoman ist es nicht so. Oder? Der bleibt mild. Und deswegen kannst du bei der Temperaturerhöhung dich voll auf die Aromen konzentrieren. Für diese Episode habe ich mir, wie gesagt, einen Kilhoman parat gestellt. Und zwar habe ich jetzt hier den Kilhoman Scenic. Und ich mache mir jetzt mal die Flasche auf. Und gieß mir mal ein Glas voll rein. Ich hatte den Whisky natürlich im Vorfeld schon temperiert, also der steht jetzt schon länger draußen, sodass die Flasche auch nicht zu kühl ist, sondern ein bisschen Raumtemperatur hat. Und für die Episode jetzt mache ich es nicht, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Whisky, der Scenic, sehr, sehr, sehr davon profitiert, wenn du ihn lange atmen lässt. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch die Farbe anschaue, ist intensiv braun. Also es sieht fast schon ein bisschen so aus wie gebranntes Sienna. Also ein ganz, ganz deutlicher Braunton ist da drin. Und es liegt, ja, klar, an der Fassauswahl. Und Kilhoman basiert oder ja, verwendet für diesen Scenic 70% Oloroso Sherry Fässer und 30% Ex-Bourbon Fässer. Und was natürlich echt der Hammer ist, das Ding kostet unter 50 Euro. Und das ist für das, was ich jetzt gleich beschreiben werde, wirklich, wirklich ein ganz, ganz toller Preis. Also, wenn ich den Whisky jetzt mal unter die Nase halte, muss ich sagen, drückt natürlich gleich als erstes, klar, es ist ein Kilhoman, da drückt als erstes ganz deutlich der Rauch hervor. Und gleich danach ist es wie so eine Karamellschicht, die so ein bisschen den Rauch nach unten drückt. Und das erinnert mich so ein bisschen so an die Fudges, also diese Toffee-Bonbons, die es jetzt zum Beispiel von Lefroy gibt. Also es ist sehr interessant, der liefert wirklich so eine sehr schöne so eine Mischung aus Karamell und Rauch. Und die Aromen bekommst du, wenn du ihn ja, relativ schnell verkostet. Du gießt ihn ein und dann fängst du an zu verkosten. Dann bekommst du, wie gesagt, so diese deutliche Rauchnote mit Karamell und ja, so ein bisschen Streichholz, also Schwefel aus dem Streichholz, dann deutlich ist auch Weihrauch. Also du kannst eigentlich gleich schon mit der Verkostung beginnen und da bekommst du sehr tolle, sehr interessante Aromen. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe ihn für diese Episode im Vorfeld schon verkostet und habe ihn wirklich lange atmen lassen. Und das war so bei rund 7 Minuten und der Whisky hatte so 19 bis 20 Grad. Und da muss ich echt sagen, was da aus dem Glas hervorgestochen ist, das war wirklich klasse. Das riecht wie, ja, kennst du bei McDonald's den McRib? Also das Bouquet des Cajon Sonic, das riecht 1:1 wie die Soße von diesem Burger. Also sehr viel Barbecue, etwas süßlich. Also das ist wirklich spitze. Also wie als ob man auf Isla diesen Burger destilliert hätte. Und es ist wirklich spannend zu sehen, welches Bouquet Kilhoman hier aus ihrem rauchigen Hausstil und intensiver Oloroso Sherry Fasslagerung herauskitzelt. Also das ist wirklich super. Und im Hintergrund hast du dann ja noch so ein bisschen Malz, Pfeffer, Enzian und so dezente Trauben. Also du merkst, der New Make Stil, also der Hausstil, Deal von Kilhoman blitzt hier noch durch, obwohl sie hier mit richtig intensiven Fässern gearbeitet haben. Aber man muss auch sagen, man merkt auch hier, dass dieser Whisky noch keine 15 bis 20 Jahre alt ist. Also es fehlt ihm hier so ein bisschen an Tiefe. Also wie gesagt, also diese intensive Barbecue-Note, die ein bisschen so an karamellisierte Rippchen auf dem Grill erinnert, die stechen wirklich deutlich hervor. Aber dahinter fehlt ein bisschen was. Also da fehlt es ihm schon ein bisschen noch an Komplexität und Vielschichtigkeit. Und wenn du dann so die ersten Schlücke nimmst, ist er auf der Zunge ausgesprochen weich. Das ist sogar schon beim ersten Schluck so, den man ja eigentlich nicht bewerten sollte, weil der Mund sich erstmal an den Alkohol gewöhnen muss. Allerdings kommt der Cajon gleich so weich, dass der, ja, dass du das Gefühl hast, dein Mund braucht gar keine Warm-up-Phase. Und da hast du dann im Mund so, ja, wie den Rauch, bisschen Kirsche, dann wieder das Barbecue von gerade eben aus der Nase, bisschen Salz. Also sowohl in der Nase als auch im Mund. Also wie gesagt, dort dann retronasale Aromen, Textur und Geschmack, merkst du, dass Kilhoman eine Wahnsinnsdestillerie ist. Also wenn die mal 15- bis 20-jährige Whiskys auf den Markt bringen, dann wird das echt der Knaller. Und ich muss sagen, bis dahin würde ich mir definitiv wieder so einen Senaic holen. Weil ich meine, das Ding kostet, wie gesagt, im Fachhandel keine 50 Euro. Und dafür bekommt man schon echt eine spannende Aromenreise. Und ja, also der Senaic ist wirklich, muss ich echt sagen, für den Preis ein ganz, ganz toller Whisky für einen Purgenuss. Aber die New Make Aromen, die erkennst du, also ich habe jetzt eigentlich im Laufe des letzten halben Jahres eigentlich das ganze Kernportfolio, so viele sind es ja nicht, 3 bis 4 Whiskys, von Kilhoman durch und in jedem erkennst du noch so diese typischen New Make Aromen. Und es liegt zum einen daran, dass diese Aromen stark ausgeprägt sind und ja, der andere Grund ist, dass einfach noch das niedrige Alter der bisherigen Abfüllungen. Also auch wenn ein Kilhoman mittlerweile Reifungszeiten von über 10 Jahren in Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässern anbieten kann, solltest du wirklich die New Make Aromen im Blick behalten. Sowohl im Purgenuss als auch bei der Kombination mit Speisen. Also das sind Rauch, Enzian und Trauben und hier und da ein bisschen Hefe. Das heißt, der passt im Purgenuss ist, finde ich, Kilhoman sowieso eine super Destillerie, aber auch diese Aromen machen wirklich eine super Figur in Kombination jetzt zum Beispiel mit Olivenöl, Gruyère-Käse, Champignons oder Zwiebeln oder verschiedenen Früchten, wie jetzt zum Beispiel Trauben, Grapefruit oder Rosinen. Also grob würde ich fast sagen, der Senaic jetzt hier, den ich jetzt verkostet habe, der passt eigentlich zu allem, was nur irgendwie an einem Grill vorbeigetragen wird. Also der als Begleitung oder als Digestiv ist dieser Senaic wirklich der Hammer für einen Grilltag. Und neben dem, den ich jetzt gerade verkostet habe, ist ja, wie gesagt, das Angebot von Kilhoman noch nicht besonders üppig. Die haben gerade mal 4 Single Malts im Kernportfolio. Also schön muss ich aber sagen daran, dass die Whisky-Produktion einfach einen langen Atem benötigt. Also sieht man daran wirklich sehr, sehr schön. Sowohl, ja, einen langen Atem, sowohl von der Destillerie als auch vom Kunden. Denn betrachtest du Kilhomans Position auf dem Markt, hat es, ja, zwar nur ein kleines Portfolio, aber eine immense Fangemeinde. Ich meine, da fällt ja auch wirklich kein böses Wort, dass Kilhoman nur No-Age-Statements im Standardangebot hat. Es ist ja auch jedem Fan, der sich mit der Marke beschäftigt, wirklich einfach klar, dass die halt schlichtweg keine alten Malts zur Verfügung stellen können. Und nichtsdestotrotz hauen einem die Single Malts von Kilchoman mit ihrer Qualität, die hauen einfach um. Also selbst unter der Prämisse, dass darin keine alten Destillate eingearbeitet wurden. Und ja, wie gesagt, also der Senna Egg, ganz, ganz toller Whisky, den ich dir empfehlen kann. Aber das Kennportfolio hat ja noch ein paar mehr. Nicht viele, aber ein paar. Zum Beispiel der Makier Bay. Hier verwendet Kilchoman 3- bis 5-jährige Malt Whiskys, die zu 90% in Ex-Bourbon-Fässern reiften und die restlichen 10 kommen dann aus Ex-Oloroso-Sherry-Fässern. Beim Senna Egg sind es wie gesagt 70% Oloroso und 30% Bourbon. Und dann gibt es noch, welcher auch toll ist, der 100% Isla Vintage. Das ist ein 9-jähriger Vintage Single Malt und dafür verwendet Kilchoman 39 Bourbon-Fässer und 2 Oloroso-Sherry-Fässer. Und zudem basiert dieser Whisky ausschließlich aus Destillerie-eigenem Malz. Also das heißt, dieser Whisky basiert auf Malz, das ja in Anführungsstrichen nur 20 ppm besitzt. Und damit ist der Kilchoman also weniger rauchig als die anderen Malz im Portfolio. Gut, hat aber auf der anderen Seite ein paar Umdrehungen mehr. Also der hat nicht die 46 wie der Rest, also zumindest wie Senna Egg und Makier Bay, sondern 50. Also wie gesagt, wenn du Fan von rauchigem Whisky bist, dann ist Kilchoman halt wirklich einfach eine Hausnummer, weil du hier nicht einfach nur Top-Qualität bekommst. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Es fehlt hier natürlich noch an Komplexität. Aber du bekommst Top-Qualität und kannst so den Werdegang einer Destillerie miterleben. Weil wenn du dir die Geschichte von Isla mal anschaust und deren Destillerien, dann musst du viele, viele, viele Jahrzehnte zurückgehen, um die letzte Destilleriegründung einer noch aktiven Brennerei auf Isla zu finden. Das heißt, es existiert dort einfach keiner mehr, der damals die Anfänge einer Destillerie von der heute noch aktiven Isla-Destillerien miterlebt hat. Aber mit Kilchoman haben wir einfach diese Chance, einfach nicht nur guten Whisky zu bekommen, sondern auch wirklich Whisky-Geschichte miterleben zu dürfen. Und allein deswegen muss ich sagen, finde ich die Whiskys von Kilchoman schon ja einfach eine ganz tolle Sache. Super natürlich, dass dann halt auch einfach noch die Qualität passt. Also in dieser Episode habe ich dir relativ es war jetzt circa eine halbe Stunde, über die Whiskys von Kilchoman erzählt. Wenn du Fragen zur Destillerie hast, wenn du Fragen zu deren Whiskys hast oder generell allgemeine Fragen zum Thema Whiskys, kannst du mir jederzeit gerne schreiben. Den Kontakt findest du auf iforspirits.com. Dort einfach unter Kontakt findest du die entsprechende Möglichkeit, mir zu schreiben. Bis nächste Woche. Viele Grüße, Philipp.